Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Hallo, einen angenehmen Mittag. Hier sind die philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. In den folgenden 60 Minuten können Sie Ihren Lesehunger vergrößern oder Weihnachtsgeschenke für lesefreudige Freundinnen und Verwandte aussuchen. Die Redaktion der Philosophischen Brocken hat 8 Bücher für Sie gelesen. Hören Sie Anke Granes über Achille Mbembes Politik der Feindschaft, Charlotte Annerl über eine Textsammlung zu den philosophischen und kulturellen Wurzeln der Psychologie, Thomas Hübel über das neue Buch von Andreas Gellhardt, Elisabeth Schäfer über ein Buch von Catherine Malabou und Jacques Derrida. Julia Grillmeier wird Anna Lovenhaupt-Zinks Buch Der Pilz am Ende der Welt vorstellen. Herbert Rachowitz empfiehlt Friedrich Christian Delius' kleinen Erzählband Die Zukunft der Schönheit. Und ich selbst werde am Ende der Sendung versuchen, Ihr Interesse für Aureen Goslins Buch über Transsexualität als eine Kunstform zu wecken. Den Beginn macht Andrea Adelsburg. Sie spricht über Kate Mann, Down Girl, The Logic of Misogyny, 2017 bei Oxford University Press erschienen.
Mit Me Too, den Klagen gegen Harvey Weinstein und Bill Cosby wegen sexueller Gewalt gegen Frauen und der Empörung über Donald Trumps Angeberei über sein, wie er es nennt, Pussy Grabbing, sind seit 2017 Sexismus und Frauenfeindlichkeit wieder stark in der öffentlichen Aufmerksamkeit und Debatte präsent. Dass das Wort Feminists plötzlich sogar auf T-Shirts über die Laufstiege der Modewochen getragen wird, mag zwar auch als Indiz für die neu gewonnene Popularität der frauenrechtlichen Agenda gesehen werden, die Bedeutung dieser Geste würde ich aber nicht überbewerten. Erinnert es doch so sehr an ähnliche Auftritte mit Botschaften gegen Pelz, die nach wenigen Saisonen wieder vergessen waren. Genau aber in diesem Moment brachte die Philosophin Kate Mann mit Down Girl, The Logic of Misogyny ein Buch heraus, das Frauenfeindlichkeit in der Tradition analytisch-feministischer Philosophie untersucht. Ein Buch, das Fragen nachgeht wie: Was ist Misogynie? Was ist sie nicht? Welchen Zweck erfüllt sie? Warum geht sie nicht zurück oder gewinnt gar noch an Intensität, wenn sexistische Geschlechterrollen aufgeweicht werden? Und was überhaupt ist der Unterschied zwischen Misogynie und Sexismus? Die Autorin begann ihre Laufbahn als Studentin der Philosophie, Logik und Computerwissenschaften in Melbourne, Australien. Derzeit ist sie Professorin für Philosophie an der US-amerikanischen Cornell-Universität und beschäftigt sich mit Moralphilosophie, feministischer Philosophie und Sozialphilosophie. Was Misogynie laut Mann nicht ist, nennt sie The Naive Conception, also die naive Sichtweise, es handle sich dabei um die Eigenschaft eines einzelnen Akteurs. Alle oder zumindest Frauen im Allgemeinen aufgrund ihres Geschlechts zu hassen. Laut Mann ist diese psychologisierende Erklärung zu vereinfacht und auch inakkurat. Vielmehr sei Misogynie eine Eigenschaft eines sozialen Systems, das Frauen mit Feindseligkeit begegnet, weil sie Frauen in einer Welt der Männer sind und ihre zugedachte Rolle nicht erfüllen. Weil diese nicht bereit sind, weiblich kodierte Güter wie Fürsorge, Aufmerksamkeit, Sex und Emotionsarbeit zu geben, also nicht das sind, was Mann unter The Giving She zusammenfasst. Um frauenfeindlich zu agieren, sei es somit auch nicht nötig, allen Frauen ablehnend zu begegnen. Der Akteur kann durchaus gewisse Frauen, etwa seine Partnerin oder Schwester oder auch Mutter, sehr schätzen. Es ginge dabei um Kontrolle, Bestrafung und Vertreibung von schlechten Frauen, die die männliche Vormachtstellung nicht beibehalten wollen, und ebenso um die Belohnung der guten Frauen, also denen, die bereitwillig ihre Rolle spielen. Die gewählten Mittel reichten dabei, Von der Epistemic Injustice, wie Miranda Fricker sie in ihrem gleichnamigen Buch 2002 beschrieb, über Infantilisierung erwachsener Frauen und Spott bis hin zu körperlicher Gewalt. Misogynie ist also, in Manns Worten, the law enforcement branch, also das Exekutivorgan des Patriarchats. Wobei Sexismus und Misogynie Hand in Hand arbeiten, um bestehende Hierarchien aufrechtzuerhalten. Es entspricht also demselben Mechanismus wie Rassismus und Klassismus. Aber wie unterscheidet Kate Mann nun Misogynie von Sexismus? Wenn Misogynie also die Strafverfolgungsbehörde ist, stellt laut ihr Sexismus die rechtfertigende Instanz für die patriarchale Sozialordnung dar. Sexismus ist somit die Ideologie, die die Diskriminierung zwischen Männern und Frauen mit vermeintlichen Unterschieden der Geschlechter, selbst wenn diese wissenschaftlichen Beweisen widersprechen, rechtfertigt. Mann veranschaulicht das mit folgendem Beispiel aus der Praxis. Donald Trump ist kein Sexist. Als solcher ginge er ja von der intellektuellen Unterlegenheit von Frauen und deren geringerer Führungskompetenz aus. Tatsächlich aber hat er sowohl in seinem Unternehmen als auch jetzt als Präsident der USA Frauen in wichtige Schlüsselpositionen bestellt. Er hält Frauen also für durchaus fähig. Sobald aber eine Frau ihn persönlich herausfordert, wie etwa Hillary Clinton oder Megyn Kelly von Fox News, der nachsagte, Blut aus den Augen und sonst wo kommen zu haben, nachdem sie ihn auf sein Verhalten gegenüber Frauen ansprach, reagiere er eindeutig misogyn. Während sich der US-Präsidentschaftswahlkampf wie ein roter Faden durch das Buch zieht, verwebt Kate Mann immer wieder praktische Beispiele aus diversen Fällen, die Schlagzeilen machten, wie die Isla Vista-Morde, Gamergate und Morde in Familien, mit Beispielen aus der Literatur wie Mark Twains Huckleberry Finn und dem talentierten Mr. Ripley, und verknüpft diese mit Arbeiten von Personen wie Martha Nussbaum, Camus, Beauvoir und selbst Nietzsche, um hier nur einmal ein paar zu nennen, zu einem fundiert ausgearbeiteten und dabei spannend zu lesenden Buch.
Mein Name ist Anke Granis und ich möchte Ihnen heute das Buch »Die Politik der Feindschaft« von Achille Mbembe vorstellen, erschienen 2017 im Suhrkamp Verlag. Der kamerunische Historiker und Philosoph Achille Mbembe gilt heute als einer der einflussreichsten Intellektuellen Afrikas. Im deutschen Sprachraum wurde er spätestens mit dem Erscheinen der »Kritik der schwarzen Vernunft«, ebenfalls im Suhrkamp Verlag 2014, einem größeren Publikum bekannt. 2015 wurde ihm hierfür der renommierte Geschwister-Scholl-Preis verliehen. Breite Debatten löste allerdings bereits sein im Jahr 2000 erschienenes Buch De la Postkolonie aus, das 2001 in englischer und 2016 in deutscher Übersetzung erschienen ist. Dieses Werk gilt heute als eines der Schlüsselwerke postkolonialer Theoriebildung im 21. Jahrhundert. In seiner jüngsten Publikation »Politik der Feindschaft« beleuchtet Mbembe nun erneut die dunkle Seite der Demokratie oder auch die dunkle Seite der Aufklärung. Die ersten beiden Kapitel zeigen, dass die Kraft der Spaltung heute den Nerv der liberalen Demokratien bildet. Die besorgniserregende Wiedergeburt einer Politik der Feindschaft, für die zur Norm geworden ist, mit dem Schwert zu leben, wird auf ihre historischen Wurzeln zurückgeführt. Mbembe macht deutlich, dass die Ursprünge der Demokratie an Sklaverei, an Kolonialismus und an Rassismus geknüpft sind. Er sagt, es gibt keine Demokratie ohne ihre Doppelgängerin, ihre Kolonie, ganz gleich, wie man sie nennt oder welche Struktur sie besitzt. Oder auch, Demokratie, Plantage und Kolonialreich gehören objektiv derselben geschichtlichen Matrix an. Diese ursprüngliche und strukturierende Tatsache bildet den Kern jedes historischen Verständnisses der Gewalt in der heutigen Weltordnung. Und er erinnert uns daran, dass lange Zeit die Vereinigten Staaten ein demokratischer Sklavenstaat waren. Achille Mbembe zieht nun, insbesondere unter Rückgriff auf die Schriften von Frantz Fanon, seiner Analyse des Rassismus in der Gesellschaft, des Kolonisators und des Kolonisierten, der psychischen Auswirkungen des Rassismus auf den Kolonisierten, aber eben auch auf die Thematik der Gewalt, eine historische Linie von den Anfängen des kolonialen Zeitalters zu unserer Gegenwart und damit zur Tatsache, dass liberale Demokratien zu Verbrechen fähig sind. Wer die heutige Politik der Feindschaft verstehen will, muss, so Mbembe, an die Anfänge der Kolonie zurückgehen. Denn die Kolonie war undenkbar ohne den Sklavenhandel und damit eben auch ohne die Einteilung der Menschen in Rassen. Beides wiederum, der Sklavenhandel und der Rassismus, waren Voraussetzungen für den weltumspannenden Kapitalismus. Der Sklavenhandel ist somit der zentrale Punkt für ein Verständnis einer bis heute tödlichen Nekropolitik, wie Mbembe es nennt, die rund um den Globus für Hass und Terror sorgt. Die bisher nach außen getragene Gewalt hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts nach innen gekehrt. Der Hass gegen die Juden und andere bis zu deren Vernichtung. Das Lager, das zunächst in den Kolonien praktiziert wurde, Mbembe nennt hier Kuba und 1896 als erste Stationen des Lagers, ebenso die Philippinen oder Deutsch-Südwestafrika und die Konzentrationslager für Herero, beziehungsweise die Plantage, die er auch als Anfang aller Lagerpraxis bezeichnet. Dieses Lager nun wurde ins Innere Europas verlegt in Form der Konzentrationslager. Heute werden die liberalen Demokratien regiert von irrationalen Ängsten. Irrationale Geister werden beschworen, die ständig neu erfunden werden, wie zum Beispiel die verschleierte Frau oder der Muslim. Der Sicherheitsstaat wird aus einem Gefühl der Unsicherheit gespeist. Mbembe spricht ja auch von einem Fiktionsüberschuss. Die Stellung der Wahrheit wird in Frage gestellt. Bloße Gewissheiten und Überzeugungen gelten bereits als Wahrheit. Begründungen seien unnötig. Es reicht zu glauben und sich hinzugeben. Die öffentliche Debatte, eines der Wesensmerkmale der Demokratie, so schreibt Mbembe, besteht nicht mehr darin, zu diskutieren und gemeinsam unter den Augen der Bürger nach der Wahrheit und letztlich nach Gerechtigkeit zu suchen. Der wesentliche Gegensatz ist nicht mehr der zwischen wahr und falsch. Als das Schlimmste gilt vielmehr der Zweifel, denn im Kampf mit dem Feind hemmt der Zweifel unsere Entschlossenheit. Trennung also. Trennung und Spaltung sind die Kennzeichen unserer Zeit. Die Grenze ist damit keine Linie mehr, die man überqueren kann, sondern eine Linie, die trennt. Mbembe spricht ja auch von der Brutalität der Grenze. Die Zugewanderten können nicht als Mitbürger gelten, als hätten sie nichts mit uns gemein. Die Frage nach Zugehörigkeit wird hier wieder gestellt. Sind wir zurück zu einem Verständnis, das auf Verwandtschaft und Blutsbanden basiert, so wie Mbembe prognostiziert? Der Gleichheitsgrundsatz ist sturmreif geschossen, schreibt er. Demokratien werden gedrängt, sich in Gesellschaften der Feindschaft zu verwandeln. Der Krieg gegen den Terror führt zur Abschaffung grundlegender demokratischer Prinzipien und des Rechtsstaates und wendet sich gegen die demokratischen Staaten selbst. Wobei, darauf verweist Mbembe erneut, die Tradition des schmutzigen Krieges hat seinen Ursprung in den Kolonialkriegen. Der Rassismus ist ein Phänomen, das wir in näherer Zukunft wohl nicht überwunden haben werden, diagnostiziert Mbembe. Im Gegensatz zu vielen anderen spricht Mbembe allerdings nicht von Neorassismus, sondern unterscheidet zwischen einem Nano- und einem Makro- bzw. Mikrorassismus. Nach all dieser messerscharfen Analyse unserer Zeit fällt Mbembes Lösungsansatz nun allerdings recht dürftig aus. Auf wenigen letzten Seiten bietet er eine Ethik des Passanten an. Ein Passant zu sein, schreibt Mbembe, sei vielleicht das Wesen des Menschseins. Das heißt also, stetig im Übergang und aus vielen Arten und vielen Orten zusammengesetzt zu sein. Da Mbembe in seiner Einleitung bereits darauf hinweist, dass es außerordentlich unterschiedliche Mobilitätschancen auf dieser Welt gibt, ist dies schon mal in Frage zu stellen. Zwar sind wir als Menschen je alle in einem Übergang begriffen, aber sind wir wirklich alle aus vielen Orten und Arten zusammengesetzt? Mbembe betont zudem, es käme darüber hinaus darauf an, sich von Europa als Zentrum zu verabschieden und von vielfältigen Orten aus verantwortungsbewusst unsere Welt zu lenken. Auch dies ist letztlich kein neuer Gedanke. Er schreibt, wir benötigen ein Denken des Übergangs, der Überfahrt, des fließenden Lebens. Dem ist sicher zuzustimmen, aber wie hat dieses Denken des Übergangs auszusehen? Trotz des schwachen Endes dieses Buches, es ist ein lesenswertes Buch, eine gut lesbare und scharfe Analyse unserer Zeit.
Wer ist drin, wer ist draußen? Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten? Wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner. Sag mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um. Es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein.
Charlotte Angerl stellt nun eine Kongresspublikation von Gerhard Benitka und Heinz Werbig vor, Die philosophischen und kulturellen Wurzeln der Psychologie, ein Sammelband, der 2018 bei Psychosozial erschienen ist.
Die Diagnose einer wachsenden Dominanz der Neurowissenschaften innerhalb der gegenwärtigen Psychologie ist der Anlass für den Sammelband Die philosophischen und kulturellen Wurzeln der Psychologie, der 2018 im Psychosozial Verlag erschienen ist. Die beiden Herausgeber Gerhard Benetka und Hans Werbig warnen vor der in dieser Entwicklung begründeten Gefahr einer Selbstauflösung des Faches zugunsten einer emsigen Datenproduktion bei gleichzeitiger theoretischer Verarmung. Vor diesem Hintergrund luden die beiden Psychologieprofessoren zu einer Tagung, um durch die Lektüre alter Texte Anregungen für eine theoretisch reflektierte Psychologie zu finden. Diese Tagung ist in dem Band dokumentiert. Die Beiträge weisen neben Aufsätzen über Aristoteles, Seneca und Thomas von Aquin sowie über indische und chinesische Früh- und Vorformen psychologischen Denkens einen klaren Schwerpunkt im 19. Jahrhundert auf, in dem sich die Psychologie von der Philosophie zu lösen begann. Ich beschränke mich im Folgenden auf diesen Schwerpunkt. Welche philosophischen Probleme führten zu der zunächst gar nicht intendierten Abspaltung der wissenschaftlichen Psychologie? Eine bedeutende Rolle bei dieser Ausdifferenzierung spielte ein Begriff, der bereits bei Aristoteles im Mittelpunkt stand, der Begriff der Form. Es war Kant, für den dieser Begriff von zentraler Bedeutung war. Kant argumentierte, dass die Bereiche der Moral, der Ästhetik und der Erkenntnistheorie nicht primär auf Gefühlen und Wahrnehmungen, etwa im Falle der Moral auf einem moralischen Gefühl oder einem Moral Sense beruhte. Diese Bereiche seien vielmehr nur in Verbindung mit Formen, die die Wahrnehmungen ordnen, richtig zu beschreiben. Dies können Formen im Sinne von Regeln oder Prinzipien sein, aber auch, um einen Begriff aus Kants Frühschriften zu verwenden, schöne Formen, die nicht in Regeln auflösbar und übersetzbar seien. Abgesehen von optischen Wahrnehmungen seien menschliche Empfindungen hingegen nicht wissenschaftlich zu erfassen. In diesem Rahmen bewegten sich viele Fragestellungen der damals entstehenden Psychologie, die sich durchaus oft noch als Philosophie verstand, wobei ihre Vertreter diesen Rahmen kritisierten und modifizierten. So fand Johann Friedrich Herbart, der Kants Lehrstuhl übernahm, die Ableitung der kantischen Kategorien nicht überzeugend. Er ging von einer höheren Anzahl derselben aus und postulierte ihre dynamische Wandlungsfähigkeit, ohne jedoch den Anspruch auf a priori geltende Formen aufzugeben. Das Werkzeug der Mathematik sei dabei unverzichtbar. Kants Verdikt, dass die wechselnden Intensitäten des inneren Empfindens nicht Gegenstand der Wissenschaft sein könnten, trat Fechner entgegen, indem er ein mathematisch ausdrückbares Verhältnis fand, in dem Veränderungen von Reizen subjektiv erkennbar werden, prägte er den Begriff der Schwelle, der nun einen Halt für Untersuchungen innerer Empfindungen bot, Die klassische Privilegierung des Sehsinns wurde nun vielfach relativiert und aufgehoben. Neue Untersuchungen beschäftigen sich etwa mit der Musik und den Tonempfindungen. Hierzu passt es, dass es auch eine vermehrte Beschäftigung mit der Disziplin der Ästhetik gab, deren bisherige Leistungen als unzureichend kritisiert wurden. Fechner plädierte in seiner Vorschule der Ästhetik für eine Ästhetik von unten, im Gegensatz zur traditionellen Ästhetik von oben, in der er 6 ästhetische Grundprinzipien experimentell einzukreisen versuchte. Zugleich lehnten die Forscher dieser frühen Psychologie einen physikalischen Reduktionismus ab. Dabei ging es jedoch weniger um die Frage eines freien Willens als um die Beschäftigung mit Sinnesreizen und Wahrnehmungen, deren qualitative Seite nicht verloren gehen sollte. Dabei wurden teils überraschende und heute kaum mehr vertretene Lösungen angeboten. Fechner etwa plädierte für einen psychophysischen Parallelismus. Auch Wilhelm Wundt, an Leibniz anknüpfend, anerkannte zwar einen Zusammenhang zwischen physischem und psychischem, ohne dass jedoch eines aus dem anderen hervorgehe. Da die Trennung von Struktur und Sinnlichkeit in den inneren Empfindungen und Wahrnehmungen sich als nicht immer durchführbar erwies, wurde auch der Begriff der Seele beibehalten, ohne dabei an eine losgelöste Seelensubstanz zu glauben. Der experimentelle Anspruch der neuen Psychologie brachte es mit sich, dass die in der klassischen Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts so erbittert geführte Debatte um einen modern ausgedrückt Psychologismus in der Moral kaum aufgegriffen wurde. Dafür verbreitete sich ein Interesse an Fragen der Entwicklung und des Fortschritts menschlicher Sozietäten und Kulturen, wie sie Wundt, angeregt von Comte und Spencer, in seiner 10-bändigen genetischen Völkerpsychologie behandelte. Doch eine andere Kriegsfront tat sich bald auf. Die Fortschritte in der Physiologie, der empirischen Analyse, der Verarbeitung von Sinnesreizen wurde als Gefahr einer Auflösung der Mathematik, ja selbst der Logik in Psychologie empfunden. Während noch Brentano die Eigenart der Philosophie im Einklang mit der Psychologie zu bewahren suchte, wurde in dem unter der Führung von Frege und Husserl aufbrandenden Psychologismusstreit von der Philosophie aktiv eine Ausgrenzung jener frühen philosophisch inspirierten Psychologen durchgesetzt. Die natürlich manchmal bizarre, aber gleichwohl interessante, von unbewältigten Problemen zeugende Mischungen aus Experiment, Mathematisierung, Spekulation und vielen weiteren Bestandteilen kreierten. Mach begrenzte die empiristische Wissenschaftstheorie wieder auf den visuellen Sehsinn. Husserl lehnte eine empirische Auffassung transzendentaler Formen und Strukturen ab. Der Wiener Kreis, allen voran Rudolf Carnap, plädierte für eine Psychologie auf physikalischer Grundlage und den Verzicht auf jede Art des Begriffs einer Seele. Dabei verlor die Philosophie freilich auch interessante Forschungsfelder und auch Forschungsmaterial, das sie nicht auf eine ihr entsprechende Weise zu bearbeiten vermochte. Einen wirklich neuen Lösungsansatz bot hier erst Wittgenstein. Er wandte den Begriff der Form, und zwar einer nicht aus Regeln und Prinzipien bestehenden Form, auf das alltägliche, das gebräuchliche Handeln an, in seiner Theorie der Lebensformen und des Sprachspiels. Damit erst wurde der Formbegriff nicht mehr wie Kant und seine Nachfolger auf Sinnesdaten, sondern auf das Handeln selbst bezogen. Er ist in ihn integriert. Es wäre interessant zu erforschen, welche Anregungen Wittgenstein, der sich mit einer Revision fast aller klassischen psychologischen Grundbegriffe beschäftigte, einer reformierten Psychologie bieten könnte. Bei Diaphanes hat Andreas Gellhardt 2018 sein Buch über skeptische Bildung publiziert. Thomas Hübel hat es für Sie gelesen.
Der Philosoph und Bildungswissenschaftler Andreas Gellhardt hat 2018 im Berliner Diaphanes Verlag ein Buch mit dem Titel »Skeptische Bildung« Bildungsprozesse als philosophisches Problem veröffentlicht. Bevor ich auf dieses Buch eingehe, sei kurz erwähnt, dass es von Andreas Gehlhardt auch ein Buch zum Begriff der Kompetenz gibt. Die 2011 erschienene Kritik der Kompetenz liegt nun schon in einer dritten, stark überarbeiteten Auflage vor. Ein ausführliches Interview mit dem Autor zu dieser Neuauflage ist übrigens vor einem Monat in der Reihe Philosophische Brocken gesendet worden. Bildung und Kompetenz, die Themen der letzten Bücher von Andreas Gehlhardt, das sind auch die beiden Schlüsselbegriffe, die die bildungswissenschaftlichen Debatten der letzten Jahre wesentlich geprägt haben. Man denke etwa an die Debatten um PISA, den kompetenzorientierten Unterricht oder auch die Neugestaltung der Matura in Österreich. Andreas Gehlhardt wählt aber einen anderen, sehr überraschenden Zugang zum Thema Bildung, nämlich über die Prüfung. Auf den ersten Blick scheint das ein problematischer Zugang zu sein, denn Bildung kann doch, so meint man gemeinhin, durch Prüfungen und Tests nicht wirklich erfasst werden. So schreibt Theodor W. Adorno in seiner Theorie der Halbbildung, dass die zur Norm, zur Qualifikation gewordene kontrollierbare Bildung eigentlich gar keine Bildung mehr ist. Bildung verdirbt, wie Adorno formuliert, im grellen Licht der Überprüfbarkeit. Auf den zweiten Blick zeigt sich aber, dass gerade die Geschichte der Philosophie von Prüfungsprozessen geprägt ist. Man denke an die Prüfung von Wahrheitsansprüchen in den sokratischen Dialogen oder an Immanuel Kants kategorischen Imperativ. Dieser lässt sich als ein Verfahren verstehen, das subjektive Maximen daraufhin prüft, ob sie universalisierbar sind, also ob sie sich als allgemeine Gesetze eignen. Andreas Gehlhardt geht es dabei gar nicht darum, eine möglichst große Anzahl von Prüfungsverfahren aufzulisten. Vielmehr entwickelt er zahlreiche wichtige Differenzierungen zu zentralen Begriffen, nämlich Prüfung, Bewährung, Erfahrung und Bildung. Er beschränkt sich dabei auf einen kurzen Zeitraum der Philosophiegeschichte um 1800. Und es sind im Wesentlichen zwei Philosophen, mit denen sich Gehlhardt sehr eingehend befasst, nämlich Kant und Hegel. Beide bewegten sich in einem protestantisch geprägten Umfeld, in dem Techniken der Prüfung und der Selbstprüfung das Leben bis in letzte Einzelheiten hinein regulierten. So schreibt Kant ganz explizit am Ende seiner Religionsschrift, dass die Kirche den Staat beherrscht, nicht eben durch Gewalt, sondern durch den Einfluss auf die Gemüter. Besonders die im 17. und 18. Jahrhundert sich ausbreitende protestantische Reformbewegung des Pietismus entwarf eine Vielzahl von Prüfungs- und Selbstprüfungstechniken, mit deren Hilfe man den eigenen Seelenzustand einschätzen konnte. Dagegen argumentierte Kant nicht nur wie viele seiner Zeitgenossen, dass dieses Übermaß an Selbstbeobachtung zur Melancholie führen könne, mit seinem kategorischen Imperativ entwickelte er auch ein Verfahren, das nicht Menschen prüft, sondern Maximen. Vor allem schafft der kategorische Imperativ, gerade durch den ihm oft vorgeworfenen Formalismus, einen Freiraum der Selbstbestimmung. Ethik ist dadurch weder vom individuellen Gefühl noch vom göttlichen Gesetz, weder von weltlichen noch von kirchlichen Autoritäten abhängig. Das von Kant mit seinem kategorischen Imperativ vorgeschlagene Verfahren der Selbstprüfung ist Gehlhardt zufolge herrschaftskritisch. Es ist explizit gegen religiöse Techniken der Seelenleitung gerichtet und auch gegen die vom Pietismus vorangetriebene Moralisierung aller Lebensbereiche. Während Kant sein Prüfungsverfahren am Modell des naturwissenschaftlichen Experiments und vor allem am Modell des Gerichtshofs orientiert, verabschiedet Hegel dieses Kantsche Ideal eines unbeteiligten, unparteilichen Standpunkts, wie es sich im Modell des Gerichtshofs manifestiert. Selbstbestimmtes Handeln ist bei Hegel an Prozesse der Erfahrung gebunden, in denen die eigenen Maßstäbe immer wieder auf dem Prüfstand stehen. Damit kommt noch ein weiterer Unterschied zwischen Kant und Hegel zum Tragen. Kants Prüfungsprozesse stellen Verfahren dar, die immer eigens als Prüfungen veranstaltet werden. Bei Hegel sind Prüfungsprozesse nicht formell, sondern informell. Sie haben keinen festgelegten Beginn, kein definiertes Ende und auch kein geregeltes Prozedere. Die Prüfung wird bei Hegel also von eigens veranstalteten Verfahren, wie wir sie alle zum Beispiel aus der Schule kennen, zu einem Grundzug jeglichen Handelns. Jede Handlung lässt sich als Prüfung verstehen, nicht nur als Prüfung durch andere, sondern auch insofern sich die Frage danach stellt, ob sich die eigenen Erwartungen, Überzeugungen, Haltungen und Werte im Prozess des Handelns bewährt haben. Und weil diese Prüfung einen Grundzug menschlichen Handelns darstellt, lässt sie sich auch in Techniken der Menschenlenkung transformieren. Das zeigt Gehlhardt am Beispiel von Max Webers Protestantismusstudie Dort legt Weber dar, wie im Calvinismus der Gedanke der Bewährung im Berufsleben zur Grundlage einer asketischen Lebensführung wird. Gelhards Buch stellt auch eine intensive Lektüre einiger Schriften Hegels dar, vor allem der Frühschriften, in denen er sich allmählich von Kant absetzt und der Phänomenologie des Geistes. Diese ist durch eine Selbstprüfung des Bewusstseins geprägt, bei der nicht nur theoretische und praktische Behauptungen an bestimmten Maßstäben überprüft werden, sondern auch diese Maßstäbe selbst. Abschließend noch ein Wort zum Titel des Buches »Skeptische Bildung«. Gelhard kann sehr überzeugend zeigen, dass sowohl Kant als auch Hegel sich von der Tradition skeptischen Denkens inspirieren lassen. Dabei verengt sich Skepsis nicht auf erkenntnistheoretische Fragen, sondern betrifft ebenso Fragen der praktischen Philosophie. Mit seinem Buch erhebt Gelhard den Anspruch, ausgehend von Hegel einen philosophisch gehaltvollen Begriff von Bildung zu entwerfen, die diese als eine Praxis der Befreiung bestimmt. Damit ist er auch auf die Analyse von Herrschaftsstrukturen angewiesen, die er parallel führt mit den philosophischen Analysen von Kant und Hegel. So finden sich aufschlussreiche Abschnitte zu den pietistischen Seelenleitungstechniken, zu Max Webers Protestantismusstudie sowie zu Foucaults Analysen von Regierungstechniken. Gerade diese Verflechtung von philosophisch-systematischen Abschnitten mit der Analyse von Macht- und Herrschaftspraktiken macht das Buch nicht nur für diejenigen interessant, die sich mit Philosophie und Bildungstheorie befassen. Es ist vielleicht noch interessanter für Menschen, die in Bildungsinstitutionen arbeiten und sich daher die Frage stellen, wie in diesen Institutionen die leitenden Maßstäbe für Infragestellung offen gehalten werden können.
Catherine Malabou und Jacques Derrida, Die Seitenallee, Brinkmann und Bose, Berlin 2017, rezensiert von Elisabeth Schäfer. Derridas Denken hat sich stets mehrsprachig und als Sendung verstanden und Sendungen gewidmet. Denken wir nur an Carte Postale. Es kann daher mit einigen guten Gründen als eine Sammlung solcher Sendungen gelesen werden, die durchaus ganz konkret an verschiedene GesprächspartnerInnen geschickt wurden. Ein Denken als Sammlung von Sendungen, das in und aus Korrespondenzen entstanden ist. So unter anderem Korrespondenzen mit Hélène Cixous, Geoffrey Bennington und Anne Dufour-Mantel. Mit dem 2017 erschienenen Buch »Die Seitenallee« liegt nun ein weiterer Band und Beleg für den konkreten Sendungscharakter des Denkens Jacques Derridas vor. Die Seitenallee. Erschienen ist das Buch im französischen Original in einer Reihe mit dem Titel Voyage avec, herausgegeben vom Literaturmagazin Quincin Littéraire und dem Modehaus Louis Vuitton. Die deutsche Übersetzung von Rike Felka ist bei Brinkmann und Bose Berlin 2017 erschienen. Dem Verlag für die wahrscheinlich schönsten Bücher der Dekonstruktion im weitesten Sinne. Auf der Website des Verlags können wir nachlesen, ich zitiere, jedes Buch ist anders ausgestattet und gestaltet, Form und Inhalt entsprechen sich, Zitat Ende. Die Seitenallee präsentiert sich nun gar nicht so geradlinig und eindeutig mittig zu durchschreiten wie eine Allee, was so viel heißt wie einen Weg zu gehen, der, nach Plan, von seitlich in regelmäßigen Abständen gepflanzten Bäumen beschattet wird. Allee. Los geht's jedoch sehr wohl mit einem Plan, einem Lektüreplan. Dort heißt es, ich zitiere, die Etappen, aus denen sich Catherine Malabous, die Verzweigung der Wege, Abdrift, Ankunft, Katastrophe zusammensetzt, folgen einer aleatorischen Ordnung. Ihre numerische Abfolge ist keine logische Abfolge, damit mehrere Lektüren möglich werden. Und etwas weiter. Ich zitiere, auf grauem Schriftgrund und in kleinerem Schriftgrad, so als würde er mit gedämpfter Stimme sprechen oder murmelnd, finden sich die von Jacques Derrida an Catherine Malabou von Mai 1997 bis Mai 1998 geschickten Briefe oder Postkarten, während er auf die Verzweigung der Wege wartete, ihren Text las und kommentierte. Zitat Ende. Voyage avec, Derrida, die Seitenallee zwischen Derrida und Malabou hin und her gehen, so können wir das Motiv dieses Bandes also zusammenfassen. Für Derrida ist das Gehen, das Reisen, immer mit der Frage des Todes verbunden. In seinen Briefen an Malabou lesen wir von seiner Angst in und daher auch seiner Angst vor Hotelzimmern, von seiner Sehnsucht dort, sobald die Tür sich schließt, andere Stimmen zu hören, und seien dies Stimmen aus dem Fernseher. Catherine Malabou eröffnet den Band anhand von Ankommen, Abdriften und Abzweigen. Hier zeigen sich die Grundthemen derridaschen Denkens, seine Dekonstruktion der Präsenzmetaphysik und die Öffnung des Metaphernbegriffes. Neben Jacques Derrida im Porträt von Geoffrey Bennington handelt es sich bei diesem Band wohl um den kundigsten Einführungsband in das Denken Jacques Derridas und um eine Art Versuch dynamischer Kartografisierung desselben. Nach biografischen Bezügen konzentriert sich Malabou auf das politische Denken Derridas. Dabei ist insbesondere die Figur dessen, was im Kommen bleibt, die sie hier herausarbeitet. Ich zitiere von Seite 230, jede Identität muss sich auf seine Differenz öffnen, muss sich in Richtung auf das andere wenden, nur eine reisende Identität ist die Trägerin der Zukunft. Zitat Ende. Nun mag es in Zeiten unruhigen Fragens, wie es in der Welt weitergeht oder wie es ihr, der Welt, überhaupt geht, beziehungsweise wie sie geht. Geht sie denn tatsächlich schlecht, die Welt? Geht es ihr also schlecht? Nun mag es also etwas befremden, sich in einem derart dekonstruktiv-bibliophilen Werk mit dem romantisch anmutenden Titel Seitenallee aufzuhalten. Zu Anfang war die Allee der Zwischengang, der Häuserblocks verbunden hat. Eine solche Art Zwischengang stellt das Buch dar und verweist damit, vielleicht zu leise, vielleicht als wäre alles auf grauem Schriftgrund in einer kleineren Schriftart, so als würde alles in gedämpfter Stimme sprechen oder nur murmeln, wie es der Welt tatsächlich besser gehen könnte. Indem sie sich wieder entschlösse, also öffnete, jenem Zwischen, das ein produktives Milieu sein kann, dort, wo es sich tatsächlich als ein Zwischen begreift und als solches emergieren kann, von woher Stimmen, Schriften, Kräfte, Handlungen sich erfinden und sammeln können, die Differenzen denken, leben und produktiv werden, das heißt, überhaupt erst Welt werden lassen können. Seitenallee. Allee. Allee Le Monde, ein wunderbares Bekenntnis für ein solches Zwischen, das aber vielleicht zu leise klingt. Wie kann es lauter werden, lauter gelesen werden?
Die Fortschrittserzählungen haben uns blind gemacht. Wir sind es nicht gewohnt, Geschichten zu lesen, die ohne menschliche Helden auskommen. Um das Feld der Möglichkeiten zu erweitern, bedürfen wir anderer Geschichten. Dazu gehören auch Abenteuer von Landschaften. Wir könnten mit einem Fadenwurm beginnen und einer These zur Lebensqualität. Der Pilz am Ende der Welt von Anna Lohenhaupt-Zing. Eine Buchbesprechung von Julia Grillmeier. Die amerikanische Anthropologin beginnt ihre Überlegungen ausgehend von eigenen Beobachtungen und oft bei scheinbar winzigen Details, um dann globale Zusammenhänge anzusprechen. Vom Fadenwurm zum Kapitalismus, vom Matsutake zu neuen Entwürfen des Zusammenlebens auf der Erde. Der Matsutake ist ein sehr gefragter Speisepilz, der vor allem in Japan hohen Marktwert hat. Dem Matsutake ist das gesamte Buch »Der Pilz am Ende der Welt« gewidmet. Er ist eine Delikatesse, allerdings gleichermaßen ein Marker für Zerstörung. Der Pilz wächst nur in Wäldern, in die der Mensch massiv eingegriffen und karge Böden zurückgelassen hat. Dort siedeln sich Bäume an, mit denen der Matsutake in Symbiose lebt. Er erlaubt es ihnen, auch aus diesen Böden Nährstoffe zu gewinnen. Matsutake besitzen die Fähigkeit, Bäumen Nährstoffe zuzuführen und begünstigen somit das Wachstum von Wäldern dort, wo es eigentlich aussichtslos erscheint. Der Pilz führt uns vor Augen, wie in gestörten Umgebungen Koexistenz möglich ist. Auch wenn dies keine Ausrede für weitere Zerstörung sein kann, kündet er von einem gemeinschaftlichen Überleben. Anna Lohnhaut-Zink trifft in den Wäldern des nordamerikanischen Oregons Matsutake-SammlerInnen. Von dieser Begegnung ausgehend erzählt die Autorin entlang des Pilzes über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus. So der Untertitel des Buches, dessen kurze Kapiteln selbst wie Schwammerl funktionieren sollen. Schnell sprießend, einzelne, aber grundlegend verbundene Geschichten erzählend. Sie erklärt, wie der Pilz mit seiner queeren Fortpflanzung biologische Ordnungssysteme durcheinanderbringt. Und sie zeigt, dass das Beziehungsgeflecht, das den Matsutake mit anderen Pflanzen sowie auch Menschen und dem Kapitalismus verbindet, nicht weniger komplex und vielschichtig ist, wie sein unterirdisch weit verzweigtes Rhizom. Nicht zuletzt durch ihren eigenen chinesischen Familienhintergrund sensibilisiert, ist Lohnhaut-Zink aufmerksam, dass das Matsutake-Sammeln und Verkaufen nicht allein in kommerzielle, sondern auch in hochgradig politische Zusammenhänge verstrickt ist. Sie nimmt die persönlichen Geschichten der PilzsammlerInnen in ihre Untersuchungen auf. Sehr oft handelt es sich um Menschen, die Bergvölkern aus Südostasien angehören oder angehörten und die ganz eigene und sehr unterschiedliche Motivationen haben, ins Matsutake-Business einzusteigen. Es sind die Geschichten von politischen Spannungen und Verbrechen, von Flucht und Freiheitssuche. Lohnhaut-Zink lässt sich vom Pilzfieber anstecken, ohne diese Bedingungen von Natur und Menschen zu beschönigen. Der Matsutake wird zum Hoffnungsträger eines neuen Zusammenlebens, aber die Ruinen, aus denen er wächst, werden nicht vergessen oder verschwiegen. Der Matsutake zeigt, dass lebende, nicht lebende, menschliche und nicht menschliche Weltbewohnerinnen in oft unerwarteten Weisen zusammenhängen und dass die Wissenschaft diese Beziehungen und Verbindungen noch viel mehr beachten sollte. Seit der Aufklärung haben uns die westlichen Philosophen von einer Natur gesprochen, die großartig und universell, aber auch passiv und mechanisch ist. Natur lieferte die Kulisse und war Quelle für die moralische Intentionalität des Menschen, der sie zugleich zu zähmen und zu beherrschen wusste. Man überließ es den Fabulierern, den nicht-westlichen, den nicht der Zivilisation verbundenen Geschichten erzählen, uns an das muntere Tun aller Lebewesen zu erinnern, ob sie nun Menschen waren oder nicht. Wenn man auf die Trennung von Mensch und Natur verzichtet, können alle Kreaturen wieder am Leben teilhaben und Frauen und Männer können sich ohne die Zwänge einer allzu eng gefassten Rationalität Ausdruck verschaffen. Dieses Buch liefert solche wahren Geschichten, indem es sich auf die Spuren eines Pilzes begibt, auf die Spuren des Matsutake. Anders als in gelehrten Büchern üblich, folgt ein Getümmel kurzer Kapitel. Sie sollten sein wie Pilze, die nach dem Regen aufschießen, in übertriebener Fülle, nach Erkundung gierend, immerzu zahlreich. Lohnhaut-Zink macht den Pilz eindrucksvoll zu einer Figur, die es erlaubt, die Widersprüche aufzuzeigen und zu kritisieren, die eine kapitalistische Lebensweise hervorbringt. Ohne allerdings diese Widersprüche allzu schnell und zu einfach wieder aufzulösen. Eine Figur des Staying with the Trouble, um es mit Donna Haraway und ihrem aktuellsten Buch zu sagen. Dieses ist, um hier noch eine kleine Lektüreempfehlung unterzubringen, soeben in deutscher Übersetzung unter dem Titel Unruhig bleiben erschienen. Einem Wirbel von Geschichten zuzuhören und sie zu erzählen, kann man als Methode bezeichnen. Und warum nicht die starke Behauptung aufstellen und das Ganze eine Wissenschaft nennen? Eine Ergänzung des Wissens. Ihr Forschungsgegenstand ist kontaminierte Diversität, ihre Analyseeinheit die unbestimmte Begegnung. Der Pilz am Ende der Welt über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus von Anna Lohnhaut-Zink liegt bei Mattes und Seitz Berlin in der Übersetzung von Dirk Höfer auf. 448 Seiten, 23,99 €. Eine Buchbesprechung von Julia Grillmeier.
Von einer einschneidenden Musikerfahrung ist in Friedrich Christian Delius' Buch über die Zukunft der Schönheit die Rede. Es ist 2018 bei Rowohlt herausgekommen, Herbert Rachowetz empfiehlt es Ihnen.
Friedrich Christian Delius, ein deutscher Schriftsteller, 1943 geboren, Träger des Büchnerpreises, hat in mehreren Büchern eine Zusammenschau seiner persönlichen Perspektiven mit dem Weltgeschehen dargestellt. Es zeigt sich schon in den Titeln »Mein Jahr als Mörder«, in dem er beschreibt, wie ein Ich-Erzähler plant, nach einem Freispruch eines ehemaligen Nazi-Richters diesen Richter zu ermorden. Anderes Buch heißt »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde« oder »Fensterplatz in Mogadischu«, ein Buch, in dem er die Augenzeugenberichte von Geiseln der Flugzeugentführung nach Mogadischu verwendet, um eine eigene Erzählung aus diesen Ereignissen zu machen. Nun ist im März 2018 ein neues Buch, kleines Buch erschienen von ihm, »Die Zukunft der Schönheit«, in dem er seine eigene persönliche Entwicklungsgeschichte von der Jugend an in einem hessischen Provinzdorf zusammenbringt mit einem Erlebnis, das er am 1. Mai 1966 gehabt hat, als er in New York bei einer Sitzung der Gruppe 47 am letzten Tag in ein Kellerlokal geführt worden ist von Freunden, die sich mit Jazz auskennen. Und in diesem Kellerlokal ist er auf die Gruppe rund um Albert Ayler gestoßen. Albert Ayler, einer der ersten, die die Bewegung des Free Jazz in voller Breite praktiziert haben und der mit seiner Musik den jungen Delius herausgebeutelt hat, in eine neue Freiwelt hineingesetzt. Delius beschreibt auf der einen Seite diese Musik in Slugs Saloon, die es übrigens mittlerweile auch auf Tonträgern zu kaufen gibt, und setzt sie in Beziehung zu den Erfahrungen, die er in einem eher bürgerlichen Pastorenhaushalt gemacht hat, und zwar insbesondere mit zaghaften, ratlosen Erfahrungen im Zusammenhang mit Schreiben und im Zusammenhang auch mit adoleszenten Erfahrungen mit Mädchen, mit Frauen, mit Musik. An einer Stelle drückt er den Kontrast besonders plastisch aus, indem er nämlich Louis Armstrongs »When the Saints Go Marching In«, das man in den 60er Jahren schon rezipiert hatte in der deutschen Provinz, kontrastiert mit einer Musiknummer, mit der Albert Ayler beginnt, nämlich »The Truth is Marching In«, und dabei ausgesprochen plastisch und nachvollziehbar beschreibt, wie die Spielweise Albert Aylers alles zerlegt, zerschmettert, gleichzeitig ekstatisch überhöht, was in diesen alten Spiritual-Erfahrungen rund und schön konsumierbar aufbewahrt worden ist. Die Wahrheit, um die es da geht, die einmarschiert, kommt einerseits bedrohlich stampfend, einpeitschend hinüber, wird aber in weiterer Folge zerlegt in ein Spektrum von Tönen, von Ausdrucksmöglichkeiten, die dieses Instrument hat und die es in der Erfahrung des mitteleuropäischen Jungen noch nicht gegeben hat. Die Beschreibung der Konflikte im Elternhaus, vor allem mit seinem Vater, die Beschreibung der langsam ungeschickt angebahnten Beziehungen zu Frauen, die ersten literarischen Erfolge werden parallel geführt mit den ausführlichen Beschreibungen dessen, was in dieser Musik stattfindet, ein Befreiungserlebnis, Free Jazz eben, und was den jungen Friedrich Christian Delius auf eine neue Bahn der literarischen Tätigkeit bringt. Zusammengefasst wird das dann in einer Erinnerung an eine Aussage von Pier Paolo Pasolini, in der von der Zukunft die Schönheit die Rede ist. Und diese Zukunft der Schönheit wird von Delius auf die folgende Art und Weise skizziert. Erst jetzt, am letzten amerikanischen Abend, ahnte ich, was der filmende Dichter gemeint haben könnte. Auch seine Filmausschnitte waren wie diese Musik Zersetzung im schönsten Sinn, Zerstörung, Verstörung und Neubeginn, Abriss und Freiraum, Abgesang und Freudentanz. Das ist keine philosophische Analyse, aber es ist eine nachvollziehbare Manifestation dessen, was die Schönheit für die Generation der in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts geborenen Personen sein kann.
Transsexuality and the Art of Transitioning, a Lacanian Approach von Oreen Goslin, 2015 bei Routledge erschienen, eine Rezension von Ulrike Kadi. In aktuellen psychoanalytischen Publikationen zum Geschlecht lassen sich zwei Positionen unterscheiden. Die eine versteht unter Gender die soziale Rolle, die jemand aufgrund des Geschlechts hat. Die andere Seite unterstreicht, dass mit einer solchen Verwendung des Ausdrucks Gender eine Reihe von Annahmen importiert werden, die psychoanalytisch fragwürdig sind. Raimund Reiche oder Jean Laplanche verlangen etwa eine Modifizierung der Verwendung von Gender. Reiche, weil die konflikthafte Seite der Annahme eines Geschlechts sonst zu wenig beachtet bleibt. Laplanche ist deshalb kritisch, weil der Lärm, der vom Sexualen ein Leben lang ausgeht, überhört werden könnte in Konzepten, die Sex und Gender in allzu einfacher Weise als Natur und Kultur gegenüberstellen. Oreen Goslin, ein Psychoanalytiker und Forscher aus Toronto, definiert Gender als Übergangsraum, auch als Symptom und als Abwehrformation gegen Transitionswünsche, die zur menschlichen Psyche alltäglich dazugehören. Gender vermittle eine Fiktion von Kohärenz, eine Quelle von Sicherheit gegenüber dem traumatisch Realen von Sexualität. Gender gilt Goslin als ein individuelles Produkt, das gleichwohl undurchsichtig ist und bleibt. Kunstwerke machen es möglich, etwas vom Rätsel, das Gender darstellt, wahrzunehmen. Sie selbst sind ohne Geschlecht, verkörpern aber gleichzeitig Fantasien über Gender, die Teil ihrer eigenen Entstehungsgeschichte sind. Goslin greift auf Donald Meltzers postkleinianisches Konzept eines ästhetischen Konflikts zurück. Partialobjekte wie Stimme oder Brust können für Säuglinge zu Befriedigungsobjekten werden angesichts der Undurchdringlichkeit des mütterlichen Körpers. Wo sich das Kind mit der überwältigenden Schönheit des mütterlichen Körpers konfrontiert sieht, taucht der unerfüllbare Wunsch auf, nach einer umfassenden, primären, gleichzeitig jedoch unmöglichen Befriedigung. Die Teilobjekte, die nur begrenzte Befriedigung versprechen, bilden hier nun einen ersten Raum zur Wahrnehmung von Schönheit. Die infantil-polymorph-perverse Sexualität, das sexuelle La Planche, breitet sich aus und bildet den Hintergrund der instabilen, fragilen Verfasstheit jeder sexuellen Identifizierung. Gosling denkt die Transsexualität vor dem Hintergrund von Meltzers ästhetischem Konflikt als einen Prozess, der zwischen Entdeckung und Selbstschöpfung liegt. Gosling betont, dass es sich bei der Transsexualität um einen autonomen, signifikanten Gebrauch handelt. Der Name des Vaters im Lacanschen Sinn wird umgangen. Das unintelligible Gender wird zur Symbolisierung sexueller Differenz benutzt. Gosling beschreibt die Ähnlichkeit zwischen künstlerischer Arbeit und der Kunst, ein Geschlecht zu haben. Ja, es unter Umständen zu erwerben, in denen der eigene Körper operativ umgeformt wird und dabei Verwundungen erleidet. Der Untertitel von Goslings Buch A Lacanian Approach ist missverständlich, denn es werden nicht nur strukturalpsychoanalytische Konzepte aufgegriffen, sondern wie etwa mit Meltzers ästhetischen Konflikt auch Theorien aus anderen psychoanalytischen Richtungen verwendet. Gosling nutzt Thesen Lacans wie jene vom Saint-Homme oder vom Anderen des Anderen, den es nicht gibt. Gleichzeitig wird aber auch Kritik laut an lacanianisch motivierten Annäherungen, die wie etwa Chiland, Millot oder Wolf Bernstein vor allem psychotische Aspekte in der Transsexualität hervorheben. Irene Goslings Buch ist ähnlich wie Patricia Girovaisis Buch Please Select Your Gender aus 2010, ein empfehlenswerter Versuch, sich dem Rätsel der Geschlechtlichkeit psychoanalytisch zu nähern, ohne es auflösen zu wollen. Gosling stützt sich auf konkretes Fallmaterial ebenso wie auf literarische und andere künstlerische Beispiele und betont zu Recht, dass Psychoanalyse am Prozess interessiert ist, an der Anstrengung einer Entwicklung und an der Fähigkeit von Menschen zu leben, ohne auseinanderzufallen oder aufzugeben. Psychoanalyse hat die Möglichkeit, bei der Entstehung von Kunstwerken wie dem eigenen Geschlecht eines Menschen dabei zu sein oder diesen Prozess nachzuvollziehen. Die Chancen solcher Möglichkeiten werden von Irene Gosling gleichermaßen nachvollziehbar und attraktiv dargestellt. Das waren für heute die philosophischen Brocken. Wir haben Ihnen 8 Bücher vorgestellt, nämlich Kate Mann, Down Girl, The Logic of Misogyny, Achille Mbembe, Politik der Feindschaft, Gerhard Benedka, Hans Werbig, Die philosophischen und kulturellen Wurzeln der Psychologie, Andreas Gellhardt, Skeptische Bildung, Catherine Malabou, Jacques Derrida, Die Seitenallee, Anna Lovenhaupt-Zing, Der Pilz am Ende der Welt, über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus, Friedrich Christian Delius, Die Zukunft der Schönheit und Irene Gosling, Transsexuality and the Art of Transitioning. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Für Redaktion und Technik verabschiedet sich Ulrike Kadi.